Moin, liebe Werder-Fans, bevor es losgeht, wir hatten diesmal doch einige Tonprobleme, das bitten wir zu entschuldigen. Wir konnten das auch nicht mehr irgendwie komplett eliminieren. Ich hoffe, es macht trotzdem Spaß. Euch allen eine schöne Bundesliga-freie Zeit und jetzt geht's los. Moin, moin zu Lebenstag 1, dem Werder beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und heute wieder dabei Torben. Ihr kennt ihn ja schon, das weiß gar nicht, nicht nachgezählt. Ich glaube, es ist mal 5. oder 6. Mal. Hier wollen wir natürlich mit dir, Torben, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ein bisschen noch eine Saisonanalyse machen und bevor dich der Scoop hier auch nochmal herzlich willkommen lässt, direkt die erste Frage, die du beantworten musst. Erinnert dich daran, wir haben im September letzten Jahres darüber gesprochen, vor dem Dortmund-Spiel, Ole Werner als Trainer stark angezählt, so weitermacht, müssen wir uns dringend von ihm trennen. Deswegen auch direkt mal die Antwort oder die Frage an dich. Was hat der Trainer dann vor allen Dingen in der Rückrunde alles richtig gemacht, sodass wir hier mit einem doch sehr soliden Platz, auch wenn es vielleicht nicht gereicht hat für Europa, rausgekommen sind aus der Saison?
Ja, moin auch erstmal an euch. Schön wieder mit euch über Werder reden zu können. Ja, ich denke, du hast ja selbst schon gesagt, deswegen brauchen wir darüber nicht mehr reden, ob er der Richtige ist oder nicht. Ich glaube, er hat sich dafür qualifiziert, dass er da auf jeden Fall nächste Saison auch uns oder dass er das Amt des Trainers weiter fortführen darf. Ich glaube einfach, dass er zu Beginn der Rückrunde die Defensive verbessert hat, dass er vielleicht auch ein bisschen pragmatischer hat spielen lassen. Wir haben viele Spiele 1-0 gewonnen, auswärts gerade. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir dann auch in so nötigen Punkte geholt haben. Ich fand speziell zum Ende hin gab es einige Spiele, wo wir auch fußballerisch ganz gut aussahen, gerade gegen Stuttgart oder auch jetzt das letzte Spiel gegen Bochum. Da waren viele Ansätze, die mir echt gut gefallen haben und auch Hoffnung gegeben haben, dass man im nächsten Jahr dann von Beginn an so spielt, den Kader vielleicht dann dementsprechend auch früher zusammen hat und dann vielleicht eine Runde spielen kann, wo man von Beginn an zwischen Platz 7 und 10 sich bewegt. Und vielleicht klappt das dann auch am Ende kann. Dieses Jahr war es ja leider dann knapp daneben, aber ich denke, so viel kann ich vorwegnehmen. Für mich bin ich da überhaupt nicht böse drum, sondern freue mich, dass wir so eine ordentliche Runde dann gespielt haben.
Ja, erstmal herzlich willkommen, Tor. Nochmal schön, dass du dir Zeit genommen hast. Immer super geil. Freue mich immer drauf, wenn du bei uns dabei bist und mit uns fachsimpeln kannst über den geilsten Verein der Welt. Und wie gesagt, ich habe es ja im letzten Podcast angesprochen. Ich weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, Torben, also was wir auf einmal hinten raus die Bälle gespielt haben, dass da ein Spielaufbau auf einmal da war, dass wir nicht mehr die Bälle einfach blind rausgeschlagen haben. Ich sage jetzt mal auf Füllkrug und dann die zweite Bälle erobern. Nein, ich war ja, wie gesagt, in Leipzig live im Stadion. Ich war zu Hause gegen Bochum live im Stadion. Und man hat ja echt gesehen, dass die Handschrift von Ole Werner die ist, dass er echt hinten den Ball rausspielen will. Und das war schon echt richtig, richtig gut. Wie gesagt, da kriege ich fast wieder eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil man das echt monatelang von Werner nicht gesehen hat. Und der einstellige Tabellenplatz, wie Otto Rehagel schon damals gesagt hat, eine Tabelle lügt nicht, spricht auch für Ole Werner. Und Sepp und ich haben uns auch genug über diesen Trainer aufgeregt. Hundertprozentig stehe ich auch zu, was ich da gesagt habe. Nur zum Ende der Saison hat das echt verdient, auch nächste Saison Werder zu trainieren. Und wie gesagt, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, Torben, bei mir ist auch, wie du es gerade auch schon ausgedrückt hast, eine Vorfreude da auf nächste Saison. Weil man hat einen Ansatz gesehen, es ist ja eigentlich schade, dass die Saison schon vorbei war. Es wäre schön gewesen, wenn wir noch, glaube ich, so 4-5 Spieltage gehabt hätten. Dann hätten wir uns auch, glaube ich, weiter oben festgesetzt. Aber so ist die Vorfreude natürlich riesengroß auf nächste Saison. Transferfenster, wie immer, interessant. Mal gucken, was da passiert. Marvin Ducksch, wird ja spekuliert, dass er geht. Ich weine ihn keine großartige Träne nach. Von mir aus kann er gehen, wie gesagt, meiner Meinung nach. Dann nehme ich dich, Torben, jetzt natürlich gleich auch sofort mit ins Boot, was deine Meinung dazu ist. Und sonst ist auch nur die komplette Vorfreude auf die nächste Saison. Wir haben einen schönen Sommer mit der Heim-EM in Deutschland. Und danach kann es mit Werder auch weiter in diesen Gefilden weitergehen. Also Torben, was sagst du zum Thema Marvin Ducksch? Wärst du sehr traurig, wenn er den Verein verlassen würde?
Traurig in dem Sinne nicht. Ich habe ja keine Beziehung zu den Menschen. Von daher ist es für mich einfach ein Spieler, der irgendwo dann auch austauschbar ist. Ich glaube, es wäre sportlich schwierig, weil wir mit Woltemade schon einen Spieler verlieren, der zuletzt dafür gesorgt hat, dass man spielerisch vorne ein bisschen besser aufgestellt war. Gerade was das Passspiel angeht, im letzten Drittel gerade auch so Chancen kreieren. Ich glaube, wenn neben Duxch und Wol also wenn Woltemade und Duxch gehen, dann wird es interessant sein, wie man sich vorne aufstellt, weil wir natürlich jetzt nicht das kreativste Zentrum haben und dadurch schon ein bisschen angewiesen sind, dass vorne auch Spieler sind, die mit einem guten Passspiel, mit einer gewissen Kreativität auch die Offensive vorantreiben können. Und das wird für mich spannend sein, das zu verfolgen und das Spiel so ein bisschen mehr anpasst. Wir brauchen meiner Meinung nach schon einen klaren Mittelstürmer, der auch mal mit einer Flanke zu bedienen ist, der Bälle besser festmachen kann, der auch körperlich gewisse Abwehrreihen dominieren kann oder zumindest mithalten kann. Und das fehlt mir bei Duxch dann schon. Es ist ein relativ körperloses Spiel. Es sind wenige Zweikämpfe, die geführt und gewonnen werden. Und ich glaube, da mit dem Stilmittel könnten wir einfach auch noch einbringen in unser Spiel. Und das würde der Sache, glaube ich, sehr gut tun.
Um das nochmal aufzunehmen, es ist natürlich das sehr gut positioniert. Wir hatten das auch im Community Talk. Also da auch nochmal schönen Dank für die, die da waren. 23 Scorerpunkte. Ja, da sieht man ähnliche Leute wie Grimaldo zum Beispiel mit 24, Maximilian Bayer 22, selbst Florian Wirtz hat nur 22 und das bei einem Spiel weniger. Also rein scorertechnisch wird es wahrscheinlich eher eine Frage sein, ob man so jemanden überhaupt ersetzen kann. Er hat auch viele Elfmeter geschossen, gar keine Frage, aber wir wissen ja auch Elfmeter kann man verschießen. Also das ist natürlich damit Platz 7 in der Scorerliste auch schon ein Ausrufezeichen, weil da sonst fast nur Spieler von Leverkusen oder Stuttgart oben sind.
So. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dass das wirklich auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass er eine große Qualität hat und dass er mittlerweile in der Bundesliga ein Top-10-Spieler ist, was Scorer angeht. Und ich glaube schon, dass das fehlen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihn vom Hof jagen würde oder mir wünschen würde, dass er geht, aber ich glaube einfach, dass wenn man es schafft, diese Last auf zwei Spieler zu verteilen in der Offensive, plus vielleicht das Gesamtspiel ein bisschen verändert, dann müssen wir nicht unbedingt benachteiligt sein, sondern können da vielleicht auch profitieren. Ich glaube auch nicht, dass man am Anfang der Saison gedacht hätte, mit dem Füllkrug-Abgang vielleicht sogar einen ordentlichen Fußball spielen. Das ist aber auch möglich und auch machbar. Also es ist dann auch immer eine Option, oder es gibt die Option dann immer durch so einen Abgang, dass natürlich auch die Nebenleute dann mehr Verantwortung übernehmen, ihre Qualität besser einbringen. Ich glaube, mit Chinma, mit Schmid und mit Grüll haben wir jetzt schon dann drei sehr interessante Leute für vorne. Und wenn wir das schaffen, da den einen oder anderen Spieler noch hinzuzufügen, der vielleicht besser vorstellen, dass das ganz gut einhergeht mit dem Gedanken auch, sich spielerisch weiterzuentwickeln. Ich möchte nur ganz kurz sagen zu den Statistiken, die auch immer ganz schön aussehen. Man muss aber auch dazu sagen, von seinen 11 oder 12 Toren waren auch 5 Elfmeter dabei. Und ich glaube, ein Tor, was direkt im Anschluss eines verschossenen Elfmeters erzielt wurde. Also knapp 50%. Elfmeter zählen auch, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber also ich glaube, man muss immer gucken, was bringt ein Spieler der Mannschaft, was bringt er nicht, was gibt er ihr, was nimmt er ihr. Es gab Phasen, hat Duxch der Mannschaft, glaube ich, nicht so viel geholfen und hat trotzdem lange durchgespielt. Und da hätte vielleicht eine Alternative ganz gut getan. Und das wäre mir lieb, wenn wir in Zukunft einfach den Kader breiter aufstellen und verschiedene Alternativen haben, sodass wir Schwächephasen auch einfach besser durchstehen können. Und das ist aktuell in der Situation, glaube ich, nicht gegeben. Und solange.
Was ich dazu noch sagen möchte, ist der Fall. Du hast angesprochen, Grüll kommt neu. Justin, ich sag mal so, die letzten 5, 6 Spiele hat er auch gar nicht gespielt. Und Romano Schmid hat in den letzten 5, 6 Spielen richtig gute Leistung gebracht. Gerade gegen Bochum nochmal, wo ich live im Stadion war, eine super Party gemacht. Und das, finde ich, sind auch schon gute Stützen. Justin war auch eine Bombe vorher, dann hat er sich leider verletzt. Grüll hört man bisher auch nur Positives. Deshalb, wenn ein Duxch gehen sollte, ihr habt es gerade mit den Scorerpunkten angesprochen, aber ich glaube, was in Anführungsstrichen danach kommt mit den drei Namen, die ich gerade genannt habe, sind wir da gar nicht mal schlecht aufgestellt. Und ich erwarte auch sehr, sehr viel von Justin, der richtig gute Ansätze gezeigt hat. Deshalb, ich könnte, wie gesagt, da gut mit leben, wenn wir, ich glaube, 7 Millionen ist die festgeschriebene Ablösesumme für Marvin Duxch, ne? Wenn wir die 7 Millionen einheimsen könnten, also da könnte ich gut mit leben, weil die Alternativen sind ja echt gegeben. Also und dann das Spielstil wieder, ne? Also die Schnelligkeit von Justin nutzen, die Dribblings von Romano nutzen. Und ich glaube, Grull ist mehr so ein Strafraumspieler, glaube ich, wie ich es gelesen habe. Ne? Und deshalb, das sieht schon gut aus. Das ist meine persönliche Meinung.
Dann lass uns mal direkt von Duxch weggehen und rübergehen noch weiteren interessanten Personalien. Wie wichtig, denkt Torben, an dich die Frage, ist denn der Verbleib von Mitchell Weiser? Wenn wir jetzt gerade auch dieses Offensivspiel ansprechen. Für mich ja immer noch, auch wenn er sicherlich hier und da die Schwächen in der Defensive hat, aber der Einzige, der auch mal irgendwie ein, zwei Leute ausspielen kann, man sagt, wenn der sein Niveau komplett mal halten würde, wäre er wirklich ganz obere Klasse in der Bundesliga. Natürlich auch mit Schwankungen dabei, aber wie wichtig ist auch für Ole Werner, für das System so einer wie Mitchell Weiser?
Ich glaube, sehr wichtig, weil er der Spielmacher im System Ole Werner ist, auf rechts. Er ist einer der wichtigsten Spieler mit seiner Dynamik, Ballfertigkeit, mit seiner der Möglichkeit, immer wieder selbst als Torschütze bzw. Torgefahr selbst zu erzeugen oder eben mit seinen Flanken, mit seinen Dribblings, mit seinen Pässen. Also ist ein unfassbar wichtiger Spieler und ich glaube, auch da wäre ein Mittelstürmer, der eine gewisse Präsenz im Strafraum hat, Kopfballstärke hat, wäre enorm wichtig, weil dieser von den sehr guten Flanken von Weiser profitieren könnte. Aktuell haben wir da keinen Abnehmer, sind wir ja jetzt keine Truppe, die unfassbar viel Kopfballstärke nach vorne entwickelt, sondern das sind dann Ecken oder Freistöße oder Flanken, die durchrutschen und dann auf dem zweiten Pfosten, wo Stay einläuft beispielsweise. Aber dieser klassische, der Ball kommt rein auf den Mittelstürmer und der dominiert einfach den Fünfer mit seiner Physis. Das haben wir ja so in der Form gar nicht. Ich erinnere da immer so an die Frankfurter Zeit mit André Silva. Die haben ja jedes Spiel 50 Flanken reingejagt und irgendeine ist dann halt auch mal durchgerutscht. Ja, ich will jetzt nicht, dass wir nur noch Flanken spielen, aber das Schmied, das durchaus auch Weiser oder Deman auch mal ordentliche Flanken schlagen können, dass mit Grüll ein sehr, sehr guter Standardschütze kommt. Das spricht für mich meiner Meinung nach dafür, dass wir einen Mittelstürmer brauchen, der da einfach diese Bälle auch verwerten kann. Und glaube, dass mit dem richtigen Spieler in der Mitte er noch deutlich besser zum Vorschein kommt auch.
Gut, da bleibt uns ja eigentlich nur nächste Frage zu stellen. Und die kannst du mal übernehmen. Und das ist ja im Endeffekt die Kapitänsfrage und die Rolle von Friedl, oder? Für den Torben.
Die Frage soll ich übernehmen, was Marco Friedl angeht, der Saisonverlauf, oder was meinst du? Achso, okay, jetzt
habe ich verstanden. Saisonverlauf, aber natürlich auch die Wichtigkeit für Friedl und wir wollen ja auch ein bisschen Saisonrückblick machen, wie Torben ja auch das dann gesehen hat. Wir haben jetzt auch fünfmal mit derselben Aufstellung gespielt, das zum einen auch und zum anderen auch die Wichtigkeit von Friedl selber, weil ohne das jetzt statistisch nachgeguckt zu haben, meines Erachtens, wahrscheinlich vielleicht ein oder zwei Niederlagen höchstens mit Friedl auf dem Platz in der Rückrunde.
Das ist ja der Punkt, jetzt, den ich auch ansprechen wollte, ist korrekt, dass der Friedl für mich richtig gereift ist. Die Präsenz, die er auf dem Platz auf einmal hat, ist überragend. Gefühlt in der Defensive verliert er fast keine Zweikämpfe mehr, gewinnt sie fast alle. Wird auf einmal gegen Bochum auch noch torgefährlich, macht sein erstes Tor. Und ich finde, das ist der Spieler, der in dieser Saison die beste Entwicklung will. Das haben wir noch am Anfang der Saison über ihn geschimpft und über ihn gemeckert. Und wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, also für mich der konstanteste Spieler geworden bei Werder und der auch zu Recht weiter Kapitän ist. Oder Torben, wie siehst du das? Wie siehst du seine Entwicklung in der Saison?
Eigentlich recht mit dem, was du sagst, dass er so der Spieler ist, der die größte oder eine der größten Entwicklungen genommen hat. Ich würde sagen, er ist zusammen mit Schmied so derjenige, wo ich zustimmen würde, bin da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei Schmied, weil im Endeffekt, wir wussten ja alle, dass Marco Friedl ein talentierter Spieler ist, der da das auch irgendwie in sich hat. Der hat nur die Konstanz nicht auf den Platz bekommen und hat zu viele Aussetzer in der Vergangenheit gehabt. Aber dass er prinzipiell ein Führungsspieler sein kann, das eine irre Leistung schon gezeigt hat, wussten wir. Von daher, es hat mich jetzt nicht überrascht, es hat mich gefreut, dass er diese Konstanz endlich auf den Platz bekommt. Aber überrascht nicht wirklich. Bei Schmied ist es dann eher so, dass mich das so ein bisschen überrascht hat, dass er da jetzt nochmal deutlich facettenreicher auftritt und dass er da diese Leistung kontinuierlich auf den Platz bekommt. Zu Marco Friedl. Ich hoffe, dass er bleibt, weil er, ich glaube, einer der drei, vier wichtigsten Spieler aktuell ist. Und muss man ganz ehrlich sagen, könnte er auch meiner Meinung nach bei einem Team wie Hoffenheim, wie Frankfurt spielen, also in einer Mannschaft, die international dabei ist oder zumindest den Anspruch hat, international dabei zu sein. Er ist viermal dabei gewesen in der Kicker-Elf des Spieltags. Er war von Woche zu Woche einfach aktiv, wurde auch von vielen Gegenspielern immer genannt, wo es darum ging, wer ist denn so unangenehm als Werder-Spieler. Das war bei einer Eingedeicht-Folge hervorgehoben. Finde ich auch immer interessant, wenn dann auch Gegenspieler sowas mal sagen. Zeigt auch einfach, dass das nicht nur eine Wahrnehmung ist, die wir in unserer Werder-Bubble haben, sondern dass auch die Profis das so sehen in der Bundesliga. Was sein Spiel angeht, super sicher, super abgeklärt. Er ist dynamisch, er ist kopfballstark, zweikampfstark. Was mir gefällt ist, er hat eine richtig gute Aggressivität an den Mann gebracht mittlerweile. Er ist immer ein bisschen drüber, wenn es sein muss. Also er ist sich nicht zu schade, auch nach 10 Minuten eine gelbe Karte zu holen, wenn es sein muss, um einfach auch körperliche Zeichen zu setzen, um auch mal einen Konter zu verhindern. Also mir gefällt das Abwehrspiel von ihm gerade enorm gut. Und ich glaube, die Entwicklung ist noch nicht fertig. Ich denke, wenn er bleibt und die Mannschaft wird verstärkt und ist um ihn rum noch ein bisschen gefestigter, glaube ich, kann er nächstes Jahr noch mal deutlich, deutlich stärker auftreten und glaube, dann ist er auch ein Kandidat für einen der ersten. Jetzt im Sommer wünsche ich mir allerdings, dass er einfach bleibt und wir nochmal ein Jahr mit ihm zusammen Richtung Platz 7, 8 vielleicht auch ein bisschen mehr schielen können.
Sepp, da muss ich das sofort wieder aufnehmen. Material sind in der Abwehr. Jetzt müssen wir natürlich, wie ich es immer so schön sage, zu meinem absoluten Lieblingsspieler kommen, zu Anthony Jung. Also was der in der Endphase der Saison gebracht hat, fand ich auch richtig stark. Durch die rote Karte war er ja 3 Spiele gesperrt, kam dann wieder, hat dann weiter solide gespielt. Also ich finde, das ist ein total unauffälliger Spieler, der aber seine Sache, seitdem der nach innen gewechselt ist, richtig, richtig gut macht. Und ich finde, der ist aus der Mannschaft auch gar nicht mehr wegzudenken, obwohl er natürlich nicht so auffällig wie ein Marco Friedl spielt, was ganz klar ist. Aber er macht seine Aufgaben, die erfüllt er für mich zu 99,9%. Torben, was ist da deine Meinung zu?
Ja, absolut. Ein Top-Athlet, ist fast nie verletzt, nie angeschlagen, mit fast jedem Stürmer auch mit. Also ist egal, ob wir gegen Bayern, Leipzig, Leverkusen spielen oder gegen Bochum. Er schafft es immer, sein Spiel so reinzubringen oder sich so in das Spiel zu beißen, dass er mit dem Gegner mithalten kann. Und ich finde, das ist eine tolle Qualität. Wir reden jetzt seit anderthalb Jahren nicht über Anthony Jung. Also das ist ja schon Lob. Da braucht man nicht mehr sagen. Von daher top. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es dann sein wird, dass er nachlässt. Das ist auch alterstechnisch, glaube ich, völlig normal. Aber aktuell, finde ich, ist das noch nicht absehbar. Und selbst wenn, dann haben wir Alternativen, die wir dann stellen können. Und ich freue mich aktuell, dass die Innenverteidigung derzeit kein Problem ist. Würde mich auch freuen, wenn da noch vielleicht ein bisschen was variiert wird, damit man sich da noch ein bisschen besser aufstellt.
Dann nehmen wir noch das Thema mit der Abwehr mit rein. Gerne auch nochmal deine Einschätzung zum Thema etc. Und natürlich auch dieser ganzen Torwartgeschichte, die sich dann jetzt auch dann verabschiedet. Das sind ja auch schon wieder neue Namen. Jetzt da drin einmal Torwart von Hansa Rostock, als auch vom VfL Osnabrück. Dann die großen Gerüchte über das Scouting und angebliche Millionenbeträge hier für Mio Backhaus. Also gern auch dazu nochmal ein Statement von dir, wie es sozusagen um die Torwartriege dann geschehen ist. Einmal, was jetzt Zetteras Leistung angeht, über die Rückrunde vor allen Dingen. Also so ein bisschen der Ausblick und wie dann auch Werder vielleicht mit dieser schwierigen Personalie Backhaus umgeht. Meines Erachtens sollte er halt nochmal verliehen werden. Ich finde jetzt in dem Alter, er spielt 33 Spiele, beziehungsweise 34, in dem letzten Spiel wird er eingewechselt für 2 Minuten. In der niederländischen ersten Liga und wäre für mich ein großer Rückschritt, wenn du den jetzt einfach versauern lässt, ehrlicherweise in der Bundesliga und nur dann gar nicht einsetzt. Ja, Rotation wäre vielleicht sowas wie Pokal, wäre sicherlich interessant. Wir haben das auch beim Community Talk mal erwähnt, wäre schön gewesen, wären wir bei Europa dabei, könnte man so dieses Modell auch machen. Aber du brauchst ja auch nicht in die Regionalliga runterzuschicken, weil ich meine, der hat jetzt in Rotterdam gespielt, in Amsterdam. Das sind ja alles Arenen, da sind auch 40.000, 50.000 da. Also finde ich eine schwierige Geschichte, weil meines Erachtens ist es halt nicht förderlich, wenn der jetzt dann nur, sagen wir mal, Profitraining bei Bremen macht.
Also zuallererst, so eine Variation mit Pokaltorhüter würde Mio Backhaus, glaube ich, nicht viel bringen, das eine Spiel im Jahr, was er dann hätte. Das bringt noch nicht so viel, glaube ich. Nein, ich glaube, ich komme gleich nochmal auf Mio Backhaus. Kühn, glaube ich, ist auch okay von Osnabrück. Ich glaube, da macht man auch nichts falsch, macht einen sehr soliden Eindruck. Ich fand ihn bei Osnabrück immer auch sehr ordentlich. Ich glaube, das ist ein erfahrener Kerl, der wird das auch dann annehmen. Bei Kolke bin ich mir relativ sicher oder weiß ich, dass es so vom Typ her ein überragender Kerl ist. Also das ist auch, glaube ich, einer für die Kabine, der da auch so eine Führungsrolle übernimmt. Er ist nicht ohne Grund auch Kapitän gewesen bei Rostock, ohne selbst zu spielen. Schnell einer wird, der bei Fans gut ankommt, der durch seine Rolle, durch seine Erfahrung enorm viel helfen kann. Und ich glaube, das braucht es auch nächstes Jahr, dass wir ein paar erfahrene Spieler auch dazu gewinnen. Bei allen jungen Spielern, die aktuell so im Gespräch sind, braucht es auch ein bisschen Erfahrung, glaube ich. Mio Backhaus, ich denke, man muss einfach, also man kann es nicht bewerten, was auch besprochen wird und was auch seitens Berater und so nicht nochmal verliehen werden, sondern der möchte unbedingt jetzt nach Bremen zurückkommen. Und vielleicht ist er so gut oder man schätzt ihn so gut ein, dass er sogar auch etc. angreifen kann. Sicher, in der perfekten Welt würden wir ihn nochmal in die zweite Liga oder so ausleihen und würde ihm dann vielleicht auch gut tun, aber es ist immer müßig, darüber zu diskutieren. Ich glaube, vor einem Jahr hätte keiner gesagt, dass etc. jetzt unsere Nummer 1 ist. Wer weiß, was passiert, wenn etc. sich verletzt und Mio dann seine Chance. Von daher, ich bin erstmal froh, dass wir so einen jungen, talentierten Keeper haben und wünsche mir einfach für die Zukunft, dass er lernt, dass er auch seine Einsätze bekommt und dann eben relativ schnell auch das Zeug dazu hat, Stammtorhüter bei uns zu werden. Weil das, was ich von ihm gesehen habe, war sehr interessant. Und ich glaube, mit ein paar Jahren Erfahrung könnte das wirklich richtig guter werden. Ach so, und zu Zetterer, das habe ich ja ganz vergessen jetzt, sehr, sehr früh und sehr, sehr oft schon gesagt haben, dass Jiří Pavlenka, dem wir natürlich sehr dankbar sind für die ganze Zeit und der eine tolle Leistung auch gebracht hat, dass es da auch Potenzial gibt, sich zu verbessern. Und ich glaube, auch einer der hier Anwesenden war da immer anderer Meinung. Das möchte ich jetzt als Spitze nur mal zurückschicken, Sepp. Die Zeit hat einfach gezeigt, dass wir da recht behalten haben. Nein, im Ernst, ich glaube, Jiří, da sind wir sehr dankbar, dass wir den hatten. Wiese, der beste Torhüter, den wir hatten. Und ich glaube aber auch, es war richtig, dass man jetzt nicht nochmal verlängert und dass Zetterer einfach aktuell einer der besten 5-6 Torhüter in der Liga ist, meiner Meinung nach. Hat man ja auch so nicht kommen sehen. Von daher ist das für uns eine absolute Top-Sache gewesen, weil ich glaube, so ein Torhüter kostet richtig Kohle, wenn man den holen will. Ja, und ich hoffe, dass er seine Leistung bestätigen kann und
ja, dann lass uns auch mal direkt noch ein bisschen nach vorne schauen für die neue Saison. Wie sieht es da aus? Auch nehmen wir mal den Scoop auch ins Boot. Scoop, neue Variation auch, was die Aufstellung angeht, vom Schema her, also von der taktischen Ausrichtung. Wie siehst du das? Siehst du da, dass wir noch was anderes spielen, außer unser, ich sag jetzt mal 5-3-2, auch wenn das gewisse Nuancen hat, das kann man ja auch so oder so auslegen. Wir haben ja nachher vielleicht dann auch eher irgendwie 3-4-3 gespielt oder 3-4-2-1 oder wie auch immer. Also erstmal an den Scoop. Wünschst du dir jetzt mehr unterschiedliche Formationen? Auch vielleicht mal eine echte Viererkette, Weiser weiter vorne, richtiger Flügelstürmer und dann natürlich auch dann den Ball Richtung Torben, wie er es so einschätzt.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Sepp, ich bin da ziemlich altmodisch gestrickt. Du hast gerade mal in so einem Nebensatz gesagt, dass wir die letzten 5 Spiele immer mit der gleichen Aufstellung gespielt haben und dann natürlich auch mit der gleichen Taktik, die sehr erfolgreich war. Und deshalb würde ich da jetzt erstmal nichts ändern, so Thema Never Change a Winning Team. Also ich würde da genauso weitermachen, definitiv und großartig nichts daran ändern, weil der Erfolg in Anführungsstrichen hat uns ja recht gegeben. 2 Tore haben an Europa gefehlt. Und deshalb würde ich da erstmal weiterspielen, obwohl natürlich mit Justin natürlich eine ganz andere Option kommt, was das Thema Schnelligkeit vor den Stürmern geht. Ich sag mal so, so ein Duxch, so ein Schmied und so Wolken waren ja mehr ein D-Zug und der Justin ist ja ein Intercity dagegen, sage ich jetzt mal so. Da hast du natürlich andere Varianten, aber erstmal würde ich erstmal auf den soliden Grundaufbau, den wir jetzt haben, erstmal drauf aufbauen, ist meine persönliche Meinung.
Ja, sehe ich auch so. Ganz ehrlich, wenn man erfolgreich ist, muss man auch nicht wechseln. Also ich bin, glaube ich, einer der Letzten, der der Meinung ist, dass Bittencourt in die Startelf gehört oder dass er unbedingt spielen muss. Aber er hat zuletzt einfach eine gute Rolle gespielt. Fertig. Und das muss man dann auch honorieren und wie er sich da entwickelt hat. Und er war auch da wichtig in der Phase jetzt als Balance-Spieler. Und mich erfreut es auch. Ich würde ihn auch im Sommer nicht abgeben. Also ich glaube, das ist eine der ersten Transferperioden, wo ich sagen würde, ich würde einen Bittencourt behalten, weil er mit seiner Erfahrung, mit seiner Laufstärke, Giftigkeit dann doch so wertvoll sein kann und sei es nur als Ergänzungsspieler oder Rotationsspieler und wenn er sogar zum Stammspieler schafft, dann das. Von daher entwickeln Richtung 3-4-3. Ich sehe nicht, dass wir auf Viererkette umstellen. Da spricht dagegen, dass wir mit Weiser verlängert haben, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, so ein 3-4-3 mit nicht unbedingt zwei Flügelspielern links und rechts, aber eher so einrückenden Halbraumspielern, Zehnern, hängenden Spitzen, das muss man ja auch nicht immer alles so unfassbar festmachen. Also aktuell hatten wir mit Schmid einen sehr wendigen Offensivspieler, mit Duxch dann den Stürmer, der hat und mit Woltemade einen, der sich auch sehr, sehr oft bewegt hat, auch im Zehnerbereich oft unterwegs war. Also ich glaube, da soll das schon so dahin gehen, dass man vorne mit drei flexiblen Spielern agiert. Und ich kann mich damit absolut anfreunden. Ich hoffe, dass das erfolgreich ist, dass man passende Spieler findet. Und dann glaube ich auch, dass das zum Großteil der Mannschaft sehr gut passt.
Thema Bittencourt muss ich noch mal ganz kurz mit aufnehmen. Torben, das ist ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte, hast du mich jetzt drauf gebracht. Du hast auch gesehen, dass er in der Mannschaft total angesehen ist. Das hast du auch auf dem Platz gesehen, wenn du selber im Stadion warst. Also er ist ein Typ, der sehr viele Anweisungen gegeben hat und dann auch die Mannschaft geformt hat. Und ich glaube auch, dass er ein total wichtiger Mann in der Kabine ist. Ne? Definitiv. Also ein Friedl ist der Kapitän. Aber ich glaube, meine persönliche Meinung, auch wenn ich natürlich nicht das Mäuschen in der Kabine bin, ich glaube, der Redelsführer in der Kabine ist schon der Bittencourt, meiner Meinung nach. Und deshalb, wie du schon gesagt hast, hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass der auf einmal sich einen Stammplatz erarbeitet. Aber er hat sich den zurecht erarbeitet. Und nochmal, der Erfolg hat ihm recht gegeben. Und du hast es gerade angesprochen, den darfst du im Sommer niemals abgeben. Du brauchst jetzt ein Grundgerüst und da gehört er zu. Und noch niemals, wenn er unter den ersten Elf ist, weil ich glaube auch nicht, dass er großartig Terz machen würde, wenn er nicht mehr in den ersten Elf ist, weil er gut nochmal gut für die Kabine ist. Und wie gesagt, es wäre ein Mega-Verlust, meiner Meinung nach, wenn man den im Sommer abgeben würde. Mega-Verlust.
Wenn ihr jetzt schon so in dieser Stimmung seid, dass ihr bei der Mannschaft bleibt, dann lasst uns doch nochmal eine Kombinationsfrage stellen. Denk auch an dich wieder, Torben. Linke Seite, Agu, da wäre vielleicht noch ein bisschen Ausbaupotenzial grundsätzlich da. Fragezeichen. Deman, ja, auch viel erhofft. Bisher noch nicht so in Fahrt gekommen. Dann, wenn ich jetzt mal kurz die Aufstellung durchgehe, deswegen, das ist eigentlich dann die konkrete Frage. Vom Bochum-Spiel haben wir einmal Zetterer im Tor. Davon können wir jetzt erstmal ausgehen, dass er bleibt. Wir haben Velkovic, Friedl, Jung. Das wären also einmal die Thematiken, sollte da eine Änderung vorgenommen werden? Also zum Beispiel Velkovic, sollte vielleicht Jung was gemacht werden? Dann haben wir Weiser und Agu. Wie sieht es damit aus? Wir haben Lienen, Bittencourt und Woltemade. Wer ist der Ersatz für Woltemade? Wer rückt dann da rein? Wir haben Schmid und Duxch. Duxch vielleicht ein Wackelkandidat. Also gerne mal so ein bisschen darüber sprechen, sollte ein Stark rein, ein Pieper in die Dreierkette? Was ist mit der linken Seite und Agu? Wäre die zweite Frage, wer ersetzt Woltemade und wer vielleicht Duxch?
Ich glaube, etc. ist ja alles klar. Und Friedl, wenn beide bleiben, davon gehe ich mal aus, werden links und im Zentrum agieren. Rechts ist, glaube ich, offen. Bei Velkovic muss man schauen, wie die EM läuft. Prinzipiell, Milos ist ein Spieler, der absolut Identifikationsfigur ist, der ist seit Ewigkeiten da, den muss man auch nicht abgeben, wenngleich ich jetzt auch noch nie so der Riesenfan von ihm war, aber er macht das ja auch solide, stark. Also anders gesagt, Pieper stark und Veljkovic verletzt und fehlen zu oft. Und das wechselt immer so. Gefühlt alle 8 Spiele ist jemand verletzt und fällt dann 2, 3 Wochen aus. Und das ist so ein bisschen, da würde ich mir ein bisschen mehr Sicherheit wünschen, dass ein Spieler da agiert, der einfach auch seine 30 Spiele macht. Malatini ist noch jung. Ich glaube, das wird nächstes Jahr auch ein Rotationsspieler sein. Hat, finde ich, auch spannende Ansätze. Ich glaube auch, dass irgendeiner geht. Pieper, Stark, Veljkovic, bin ich mir ziemlich sicher, dass einer von den dreien gehen wird, weil die wollen spielen, zufrieden sein, wenn sie so wenig spielen. Deswegen gehe ich davon aus, dass einer den Verein verlässt und dann eben ein neuer dazukommt. Da werden wir sehen. Weiser rechts gesetzt, links meiner Meinung nach aktuell Agu, wobei man sich da auch noch verbessern kann. Dem Mann muss man einfach auch sein zweites Jahr jetzt geben. Von daher will ich ihn noch nicht komplett bewerten. Lien ist im Zentrum gesetzt. Ich glaube, neben Lien bleibt spannend, weil er sicherlich einen Markt haben wird. Ob er bleibt und daneben Lien spielt oder ob ein Neuer kommt, müssen wir schauen. Bei Bittencourt, glaube ich, ist es immer so, dass der mal Phasen hat, wo er spielt und dann mal Phasen haben wird, wo er nicht spielt. Wie in der aktuellen Saison, aber das ist auch okay für mich. Woltemade, ja, das finde ich ist aktuell einfach noch unseriös zu beantworten, weil ist ein Duxch ist noch da, ein Woltemade ist gerade weg, ein Ersatz ist noch nicht gekommen. Ich erwarte viel von Grüll. Ich hoffe, dass Ginma viel Spielpraxis bekommt, dass er viel spielt. Oder Stammspieler unter Werner seit dem ersten Tag. Und wenn er nicht wechselt, aufgrund von einer guten EM zum Beispiel, ja, dann kommt es darauf an, was wir dann eben als Spieler externe dazu holen. Ich würde hoffen oder ich würde mir wünschen, dass wir nicht da hingehen wieder und sagen, naja, wir haben im Endeffekt 13, 14 Mann und die bilden dann die Startelf, sondern dass wir einfach einen größeren Konkurrenzkampf haben, dass wir vielleicht auch Spieler haben, die um ihre Plätze kämpfen müssen. Und das würde der Mannschaft gut tun, das würde auch, glaube ich, tabellarisch sich bemerkbar machen. Und ich bin einfach gespannt, aber ich, Scoop, ich weiß nicht, sag du mal.
Ja, du sehr, sehr viel vorweggenommen, da gehe ich total konform mit dir. Wie gesagt, das hatte ich gerade schon mal gesagt.
Fortsetzung folgt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das
was du willst, 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder.